Lukas 2, 25 bis 35. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm, und ihm war vom Heiligen Geist eine göttliche Zusage zugeteilt worden, dass er den Tod nicht sehen werde, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Und beten. Danke, Vater, dass wir in diesen Tagen besonders daran denken dürfen, dass dir die Welt nicht egal ist, dass dir die Menschen nicht egal sind. Im Gegenteil, dein Herz ist in Brand. Und wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, um Verlorene zu retten. Wir danken dir, dass deine innerste Motivation Liebe ist. Du hast ihn aus Liebe gesandt, wo wir noch Feinde waren. Du suchst heute noch. Und nun schenk auch, dass Herzen sich bewegen lassen, dass Herzen sich öffnen, dass dein Wort ausrichten kann, wozu du es gesandt hast. Danke, dass es wirklich frohe Botschaft ist, Wohlkunde, eine gute Nachricht, die Sache mit deinem Sohn, seine Sendung, sein Werk, Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt, Wiederkunft. Danke, Herr Jesus, dass die Welt in deinen Händen liegt und auch unser persönliches Leben. Und nun segne diese Vormittagsversammlung, segne auch all die, die sich jetzt für die Predigten heute Nachmittag noch vorbereiten. Schenk, dass dein Wort verkündigt wird und dein Wort laufen kann. Und dass weniger alles möglich ist, sondern dein Wort, dein Evangelium, die Botschaft von Jesus gesagt wird. Danke, dass wir diesen Namen kennen dürfen, in dem allein das Heil ist. Und in dieser Versammlung sei dein Name geheiligt und geehrt. Gib unserem Bruder Winrich Schiffbuch Gnade, Vollmacht, du weißt auch um seine Frau. Wir legen alles dir hin, du tust mehr, als wir bitten und verstehen können. Amen.
Die Weihnachtsgeschichte ist ja reich von vielfältigen Beobachtungen und heute, nachdem die Hirten umgekehrt sind von der Krippe, dann wird erzählt, wie Jesus dargestellt wurde, so heißt es im alten Luthertext, die Beschneidung Jesu im Tempel. Und da war es ja Brauch, dass die Eltern ein Schaf schlachten lassen mussten zum Tempeldienst. Aber der Josef war ja arm und seine Maria auch. Und da war im jüdischen Gesetz, im mosaischen Gesetz bestimmt, dass sie dafür Turteltauben opfern können. Das war das Opfer, das Ersatzopfer der armen Leute. Und jetzt müssen sie einmal noch mit mir gehen, das gehört mit zu diesen Weihnachtstagen hinauf, zum Tempel, bevor man dort oben in den Vorhof tritt. Da war diese Halle, wo die Opfertiere angeboten wurden. Die Münzen mussten gewechselt werden, weil das Bild des Kaisers, das auf den normalen Münzen drauf war, doch nicht im Tempel verwendet werden durfte. Da hat man Geldwechsler gebraucht. Und die Händler, die die Tauben dort verkaufen oder gar die Schafe, die konnten die Leute, die zum Opferdienst kamen, ja nicht mitbringen. Maria und Josef gehen da hindurch und haben das Kindlein auf dem Arm. Und bevor sie weitergehen aus dem Vorhof der Heiden, kommt das Tor Nikanor. Das war ein reicher Geschäftsmann aus Ägypten. Der hat dieses teure Tor gestiftet. Das war so schwer, dass am Morgen 20 Männer nötig waren, um dieses Tor zu öffnen, wo es dann weiterging. Und es hat so laut geächtzt, dass in Jerusalem alle morgens aufgewacht sind, wie bei uns die Morgenglocken läuten. Und ganz interessant, Maria und Josef, die tragen dieses Jesuskind auf dem Arm. Und da treffen sie zwei Gestalten. Die zweite, die haben wir heute nicht, aber das ist in diesen Adventstagen ganz wichtig, die Hanna. In der Bibel spielen die Frauen eine ganz besondere Rolle, viel mehr als die Männer. Die Hanna war eine Frau mit Durchblick und die kam nimmer vom Tempel Tag und Nacht, die blieb oben. Und die hat dieses Kindlein begrüßt, sie war eine Witwe und pries Gott und sagt, dass die Erlösung Israels mit diesem Kindlein beginnt. Überrascht uns immer, woher hat die Hanna den Durchblick? Gestern sagte mir jemand noch, wir müssen für ihre Tochter beten, die den Blick noch nicht hat. Sie kennen das auch. Was ist denn das Besondere? Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Das kann ein Mensch nicht machen. Es hängt auch nicht von unserem Verstand und von unserem Intellekt ab, sondern ist eine Gabe, wenn Ihnen der Heilige Geist den Blick auf Jesus geschenkt hat. Und Sie sagen können, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Du bist mein Heiland, mein Erlöser. Und das ist das Herrliche, dass der Herr Jesus dann durch seinen Heiligen Geist das, so hatten wir es gestern, versiegelt, einen Stempel draufdrückt und es gültig macht, dass es auch in ihrer Todesstunde nicht bricht. Auch wenn alle ihre Kräfte fallen, das bleibt. Ich bin in der Hand von Jesus, dem guten Hirten, geborgen. Und da war der andere, von dem wir gerade gehört haben, der Simeon, war auch ein alter Mann, fromm und gottesfürchtig. Und er hat eine Sehnsucht gehabt. Da war ein Außenseiter, auch im Volk Israel. Er hat gewartet, wann endlich kommt die Erlösung für Israel. Das war ja furchtbar, wie Israel bedrängt war von den Feinden, seiner Autonomie beraubt. Der Tempel da, wo Jesus jetzt hinaufgetragen wurde, war ja ein Bauwerk von Herodes. Er hat sich dort lieb Kind machen wollen bei den Juden. Er hat diesen alten Tempel als doppelt so groß gebaut. Aber das hat die Juden nicht richtig erquickt. Das kam ja aus der Hand eines Idumäers. Das war ja gar kein Jude, der Herodes. Und deshalb erwartete er auf den Trost Israels. Was ist denn der Trost? Diese Welt wird nicht durch Menschen erlöst, obwohl die ganze Weltgeschichte voll ist von Menschen, die uns das Heil versprochen haben. Die Babylonier und die Griechen und die Römer. Und auch diese Leute, die das christliche Glaubensbekenntnis missbraucht haben, im Mittelalter und einen Terrorstaat aufgebaut haben. Aber wir kennen das aus Stalin und Hitler und wieder, die das neue Reich geschaffen wollten. Mit uns wird das neue Reich anbrechen, aber der Simeon wusste, der Trost Israels, der kann nur von der Erlösung Gottes kommen, dass Gott uns frei macht von den Bindungen an diese vergehende Welt. Das ist unsere ganze Not, was sind alle Menschen dieser Welt? Erlösung von unseren Bindungen an diese Welt. Das ist so wichtig, dass wir frei werden, erwartet auf den Trost Israels. Wo kommt denn dieser Trost Israels her? Und das ist schön, wenn Sie die ganzen Adventsverheißungen kennen. Der sterbende Jakob hat auf seinem Sterbebett, er hat sich noch einmal aufgerichtet und seine Kinder gesegnet, 1. Mose 49. Der Segen für Ruben, Simeon und Levi, Judah. Und da hat er sich dazwischen aufgerichtet und hat gerufen, Herr, ich warte auf dein Heil. Die unheimliche Geschichte, die in Israel sich abgespielt hat, von allen Menschen mit der Sünde von Gott abgefallen. Ganz arg schlimm auch, dass die Davidssöhne so enttäuschen. Ich finde das immer schlimm. Im Kinderzimmer Davids fing schon an. Was hat der David schon mitmachen müssen an seinen Kindern? Blutschande. Absalom. Mord. In frommen Familien spielt sich viel Böses ab. Und der Teufel hat Macht. Herr, ich warte auf dein Heil. Wann kannst du denn das fertig machen, was du Abraham verheißen hast? Und das Wunderbare ist, dass der Simeon gewusst hat, wenn Israel den Messias bekommt, den gottgesandten König, dann wird Israel seiner Berufung gerecht, das Heil in die Welt hinauszutragen. Das war die Bestimmung schon bei Abraham. Durch dich sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Seine ganze Tragik, dass Israel das nicht fertig brachte. Und bei den Propheten war das schon gesagt vom Gottesknecht, da heißt es in Jesaja 49, dass er das Heil den Völkern, den Goyim bringt. Für die Juden waren die Goyim immer die Ungläubigen, die Nichtjuden. Da muss in der Bibel immer die Nichtjuden, die Goyim. Aber die sind berufen durch Jesus. Wir haben Teil, wir sind eingepflanzt in den Wurzelstock des verheißenen Volkes. Das ist ja das Große, was dann Paulus in Römer 9 bis 3, 11 beschreibt. Römer 9 bis 11. Wir sind eingepflanzt in den Stamm Israels. Und das ist so herrlich, dass wir teilhaben an den Verheißungen des alten Bundes. Die gelten auch uns. Wir sind durch das große Wunder von Jesus teilgenommen. Und das sieht der Simeon. Deshalb finde ich ihn so groß, dass er ein Mann war, der durch den Heiligen Geist diesen wichtigen Blick hat. Es ist ja merkwürdig, dass auch in den Gemeinden, aus denen sie kommen, häufig viele Mitchristen keinen Blick für die Weltmission haben. Die haben noch einen Blick dafür, dass man Brot für die Weltsammlungen macht und die Hungernden speist und die sozialen Weltnöte beseitigt. Aber dass die Völker im Dunkeln sind, in der Nacht, und sie brauchen das Licht von Jesus. Es war jetzt interessant in der ganzen Diskussion um dieses Bibelwort, das da auf dem Berliner Schloss steht, auf dem Turm oben, wo es heißt, vor Jesus werden sich einmal alle Knie beugen. Und es ist kein anderes Heil für die Welt, als das in Jesus. Da hat selbst ein Bischof gesagt, das sei arrogant von den Christen. Nein, das ist nicht arrogant, weil Gott Jesus herausgestellt hat, weil nur durch Jesus es in der Finsternis Licht wird. Und ich bin auch immer wieder erschüttert, wie gerade in den Weihnachtstagen so viel Schreckliches passiert in unserer Welt. Da wird weitergeschossen in den Bürgerkriegen und das Flüchtlingselend geht weiter. Manche sagen, das hat sich ja gar nicht geändert. Ja, es hat sich da nicht geändert, wo Jesus nicht als Heiland in die Herzen der Menschen einzieht. Aber das Wunderbare geschieht, dass Jesus seit diesen Tagen sein Reich ausbreitet in der ganzen Welt. Und das ist so interessant, das fängt ja schon in der Apostelgeschichte an. Die ersten Christen waren in Jerusalem sitzen geblieben. Und wie hat Gott sie dazu gebracht, dass überhaupt Weltmission begann? Nach dem Tod des Stephanus, der ja gesteinigt wurde, war ja der Sozialdiakon. Aber das Besondere bei dem Stephanus, er war ein Diakon, ein Berufener. Er hat so viel von Jesus gesprochen, bei den Kranken, bei den Alten, wenn er das Essen auf Rädern brachte, dass die Juden ihn gehasst haben wegen seines Jesuszeugnisses. Und das ist wieder wichtig. Wir brauchen eine Diakonie, die Jesus bezeugt, in den Kindergärten, in den Krankenhäusern. Das ist so wichtig, in den Fürsorgeeinrichtungen, bei den Obdachlosen. Das Jesuszeugnis des Stephanus war so groß. Und was ist dann geschehen? Eine Verfolgung hat angefangen. Und durch die Verfolgung wurden diese Christen von Jerusalem auseinandergetrieben und sie sind um ihr Leben gelaufen. Wo sind sie hingegangen? Nach Zypern. Und einige sind bis nach Antiochia gegangen. Das ist dieses Antiochia, das nördlich vom Libanon liegt, heute türkisch ist, an dieser Ostküste des Mittelmeers. Es gibt zwei Antiochien, eins gibt es in Pisidien, das ist in der Mitte der Türkei heute. Aber dieses Antiochien war damals die drittgrößte Weltstadt. Und diese Flüchtlinge haben nichts anderes geredet als von Jesus. Dass Jesus der Christus bei allen Leuten, die sie treffen konnten. Und das war so groß, den Leuten haben den schnellen Spitznamen gegeben. Das sind die Christen. Da ist der Name Christ erfunden worden. Die reden dauernd von Christus. Wie wenn einer dauernd von Yoga redet, weil ein Yoga-Fan ist. Aber die von Christus, das war denen, die haben dauernd davon erzählt, wo sie hinkamen. Den Läden, beim Waschplatz, mit den Freunden, wo sie zusammen waren. So hat Weltmission begonnen und dort in Antiochien ist später Saulus von Tarsus ausgesandt worden. Das war die Heimatgemeinde. Und dies waren lauter Christen aus den Goyim, aus den Heidenvölkern. Und da war es zum ersten Mal klar, Die Apostel in Jerusalem haben da misstraut. Ist das richtig, dass jetzt die Heiden auch dazugehören zum Volk Gottes? Und da wurden Debatten drüber gemacht. Und der Paulus ist dort ausgesandt worden. Es war so schön, wie beginnt Mission, dass sie nie Einzelaktionen fördern, sie nie Einzelmissionare, sondern immer gucken, wer steht dahinter. Zur Mission, da heißt es in Antiochien, sie kamen zusammen und der Heilige Geist gab mit den Verantwortlichen der Gemeinde den Auftrag, sendet mir aus den Saulus und dann seinen Mitbegleiter, und da war noch der Johannes Markus dabei, der hat später das Muffensausen bekommen, wo es in der Türkei durch die hohen Berge ging und wo die Räuber waren, da hat er Angst bekommen und wollte heim zur Mama. Der Paulus sagte, dann nehme ich nicht mehr mit, solche Kadetten kann ich nicht brauchen, aber der Barnabas, der war ein Mann des Trostes, der hat gesagt, ich nehme ihn mit. Da sind die beiden aneinander gekommen, so ist eine Frage. So hat die Weltmission begonnen und so sind sie dann hinausgegangen, da in Antalya, wo heute Schnäppchenreisen vom Cibo hingehen in der Türkei. Dort hat die Mission angefangen und dann ist mitten hineingegangen und sie wurden geschlagen und da ist die erste Arbeit begonnen, bis sie dann nach Europa kamen. Und die erste Bekehrte war eine Frau in Europa, die Lydia, die eine Purpurboutique hat, ein tolles Lädchen mit lauter teuren Sachen. Und der tat der Herr das Herz auf. Mission ist ein Werk Gottes. Und wir sind mit hineingenommen in dieses wunderbare Werk. Es war mir von jungen Jahren her, immer wie ich die Missionsberichte gelesen habe, das Allerschönste, dass man in dieser Welt dieses Werk tun darf. Und was mich immer fasziniert hat, das gibt's sogar. Das waren ganz schwache Leute wie du und ich, sündige Menschen, die da hinausgegangen sind. Aber wenn die dort in der Heidenwelt waren, da ist die Finsternis richtig herausgebrochen. Wissen Sie, dass das heute so ist? Das ist sogar nicht nur in den Völkern der weiten Welt so, in Asien und in Afrika, sondern ist auch in Deutschland so. Inzwischen sind wir längst auch Missionsland geworden. Und wenn Sie bloß das erleben, dass Sie den Namen Jesus aussprechen, dann kann schon in Ihrer eigenen Heimatgemeinde passieren, dass Sie Widerspruch kriegen. So, hast du einen Tick, warum redest du denn immer von Jesus? Und Jesus war doch bloß ein normaler Mensch, der ist doch im Grab verrottet, was willst denn du? So hat es mein Nachbarpfarrer immer gesagt, der war doch kein Zombie, der ist im Grab verwest, Jesus, was redest du denn immer? Wissen Sie, in der Mission bricht der Widerstand auf, man merkt, dass wie dunkel die Welt ist, wie unheimlich dunkel ist die Welt für alle Menschen, die keinen Heiland haben. Und jetzt erst, wenn Sie fürchten, da kommt ein kleiner Virus, ja, der gibt's. 750.000 Viren gibt's. Bei Ebola sterben 60%. Das ist erst ein gefährlicher Virus. Und bei der Pest war es noch schlimmer. Und wenn die Leute das nur den Tod vor sich haben, da können sie noch so stolz sprechen. Ja, ich glaube, mit dem Tod hört alles auf. Ich dachte immer, schön wär's, aber es kommt ein Gericht. Schön wär's, wenn alles aufhören würde. Das hat sich schon Al Capone gewünscht und Adolf Hitler und Stalin auch. Mit dem Tod hört alles auf. Aber es ist nicht so. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl von Christus. Und das ist toll, dass diese Menschen das mit der kleinen Jesusbotschaft erreicht haben. Es war ja oft, dass es ganz lange braucht in der Mission. Denn die Heidenwelt kämpft, die Finsternis kämpft, so wie es im Johannesevangelium heißt. Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Ich habe das bei vielen Begegnungen, die ich durch meinen Dienst von Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte hatte, neben meinem Pfarramt her, erschütternd erlebt. In Papua-Neuguinea war ja mal eine deutsche Kolonie. Da hat mir es ein junger Leiter, Kirchenpräsident der Gemeinde in der Liebenzeller Mission erzählt und sagt, bevor wir von Jesus hörten, lebten wir in einer unsagbaren Angst. Das war die Angst vor der schwarzen Magie. Und wenn die Zauberpriester vom Tamperan-Kult auf ihrer Flöte getutet haben, dann sind wir alle schnell ins Haus geschwommen, wussten, die bringen Verderben mit. Und wo ein Tier war, Angst, was passiert? Und überall Angst. Er sagt, wir haben nie etwas aus eigener Entscheidung gemacht. Nicht mal unser Heirat war eine Entscheidung. Wir haben immer auf die bösen Mächte hören müssen, damit die Todesmächte von uns weichen. In einer Gefangenheit des Geisterkultes. Ihr habt das gern auf diesen Reisen ein wenig studiert. Das ist kein Stück, das irgendwo abenteuerlich ist. Der Geisterkult ist so etwas Unheimliches. Bis heute werden in Afrika Menschenopfer dargebracht. Und im Spiegel stand neulich, auf keinem Markt in Afrika wird Auf jedem Markt in Afrika wird auch Menschenfleisch angeboten zur Stärkung der Kraft, dass Menschen Blut trinken, weil sie meinen, sie müssen das den bösen Geist, und sie sind gefangen in einen Schicksalsglauben, aus dem sie nicht ausbrechen konnten, und die Dämonenwelt beherrscht sie. Und dann herrscht die Blutrache, dass sie töten müssen. Mich hat das am meisten interessiert, wie ich zu den Kopfjägern kam. Die gibt es in Indonesien auf der Insel Sumatra oder dann im Nagaland. Das ist ganz schwierig zu erreichen. Das liegt im Nordosten Indiens. Das wissen die meisten nicht. Da gibt es noch 13 Provinzen von Indien. Die sind nun durch einen schmalen Korridor verbunden. Hinter Bangladesch noch einmal Nordostindien. Und da sind die englischen Besatzungssoldaten der Kolonialarmee nie hinaufgegangen. Es war ihnen viel zu gefährlich. Es waren Kopfjäger. Die haben die Köpfe ihrer Erschlagenen in Sonne gedörrt, dann wurden die kleiner, und dann haben sie es am Gürtel getragen. Und wenn einer 12 Köpfe hatte, dann war er stolz. Da haben die mutigen englischen Offiziere gesagt, zu den Nagas gehen wir nicht hoch. Und dann war ein Dr. Clark, ein amerikanischer Missionar. Und der ist hinaufgegangen und hat von Jesus geredet, von der Liebe von Jesus. Und Gott hat die Herzen geöffnet. Das ist ein wahnsinniger Kampf. Mit den Dämonenmächten, mit den Teufelsmächten, die Menschen gefangen halten in der Macht der Finsternis. Und das ist ja auch bei uns so, wenn wir oft unsere jungen Leute sehen, wie sie gefangen sind in ganz bösen Gebundenheiten. Wenn manchmal die Presse dann sagt, da ist einer, der hat so schreckliche Morde vollbracht, was muss in einem Menschenherzen passieren, in einem Kopf, dass ein Mensch, der von Gott so schön geschaffen ist, plötzlich in solche finstere Gedanken kommt und töten muss, quälen muss. Was ist das bloß? Und Jesus ist kommen, der richtige Befreier. Das Nagaland, vor 120 Jahren, sagte der Gouverneur von Nagaland, da kam das Licht und die Finsternis wich. 100% Baptisten. Ich war in einem Dorf mit 6000 Bewohnern, und die sagten mir, bei uns wird keine Türe abgeschlossen, es sind alle Christen, auch wenn wir zum Gottesdienst uns versammeln. Gott hat die Herzen der Menschen gewandelt. Es sind heute viele von den Nagas, aber auch von den anderen Provinzen der Nordosten. 3/4 der Missionare Indiens kommt aus dem Nordosten, aus diesen Provinzen. Weil dort das Evangelium gesiegt hat über die finstere Geistergläubigkeit. Und das sind die Boten, die heute von Indien ausgesandt werden. Aber wir wissen es doch auch, wie der Hinduismus eine schreckliche Gebundenheit ist. In Nepal, aber auch in Indien. Wenn der Mann stirbt, ist die Frau schuld und die muss verbrannt werden. Die Witwenverbrennung. Haben sie heute ein Stück weit ausgerottet, aber wird immer noch weiter getrieben. Die Frau ist schuld. Wie kann die Frau von der Schuld frei werden? Wir müssen einmal die Geschichten lesen, was das war bei Hindus, die gesucht haben, in allen Heiligtümern sich in die heiße Sonne gesetzt haben, um zu büßen, ihre Schuld in den Tempeln, aber sie kriegen dort die Schuld nicht los. Und dann das Hören, es gibt eine Lösung für deine Schuld, Jesus ist gekommen, um dich zu befreien von der Sünde deines Lebens, was es auch ist. Und Jesus ist der, der dich mit Gott versöhnt. Oder was mich immer am meisten beeindruckt hat, in Indien gibt es ja 300 Millionen Menschen, die werden nicht als Menschen angenommen. Das sind die Unberührbaren, die Kastenlosen. Die machen die billigen Arbeiten, erschütternd, wie die Frauen da sitzen und Steine klopfen und die Kinder müssen schon mit 300 Millionen, denen die Rechte nicht gelten. Natürlich in Indien im Staatswesen, das hat ja Gandhi eingeführt, gelten die Rechte, aber im Volk herrscht der Hinduismus. Und die Brahmanen, die oberste Kaste, das sind die Lieblinge Gottes. Und die ganz unten sind, ich war ja mal mit einem dieser Pastoren bei einem kirchlichen Werk. Da haben wir versucht, ob nicht einiges der kirchlichen Mittel, Hilfsmittel, die auch bei uns gegeben werden, dafür, das waren alle Leute von lebendigen Missionskirchen in Bombay, die haben dort in den Slums Besuche gemacht. Das sind Slums, über 1 Million Menschen, die bloß in so Blechhütten und Tüchern da wohnen, ganz arme Leute. Und dann sagte dieser zuständige Sachbearbeiter, also was sie tun, ist ja toll, wie sie da arbeiten im Slum. Aber eins müssen sie lassen, sie dürfen nicht mehr von Jesus reden. Ein kirchlicher Sachbearbeiter eines Hilfswerks. Dürfen immer von Jesus reden. Denn da gibt es immer die Unruhen. Die Hindus kämpfen gegen die Christen, wenn der Name Jesus wird. Dann sagte dieser Mann, ich sehe noch ein junger Theologe, sagt, Sie kennen Indien nicht. Ich war 20 Jahre in Indien, sagt er, Sie kennen Indien nicht. Noch nie ist gegen einen Evangelisten von den Kastenlosen auch nur ein Stein geworfen worden, wenn er von Jesus geredet hat. Denn die sind ja ausgeschlossen vom Heil. Die können ja durch diese Kasten gar nicht zum Himmel kommen. Und wenn wir denen verkünden, du bist ein Gotteskind, weil Jesus für dich gestorben ist, du bist geliebt von Gott. Darum ist das so wichtig. Die meisten Christen in Indien kommen von den Kastenlosen, von den Urberührbaren, weil die einzig das Evangelium hören. Darum ist so wichtig, dass sie die Botschaft hören, was damals schon der Simeon sagt. Das Licht der Heiden in der finsteren Welt. Und wie ist das mit dem Totenkult in Japan? Ich habe ja immer wieder so begeisterte Evangelisten gern gefragt, warum bist du Christ geworden? Bei uns sagt man ja, der Buddhismus ist so toll. Sie kennen doch heute die Schickeria bei uns, die Reichen. Die stellen sich so einen Buddha auf, den man da im Gartenmarkt kauft, so einen Bedok-Buddha. Und überall, das gehört zur Villa, dass der im Wohnzimmer sitzt, der Buddha, der mit seinen Speckfalten hier und Rettungsringen, sagt man da ja. Also, ist ja eine tolle Lehre, wie man den Stress überwinden kann. Der Buddha, der hat die Ruhe, die uns allen fehlt. Ist toll. Aber es hat mich immer interessiert, in Myanmar, in Burma, waren 4 Männer, obwohl da ein schreckliches Militärregime tobt, ja bis heute ist Burma ein ganz unfreies Land, so erzählten die, war schon in der Türe ihres Büros, Myanmar Inlandmission. Sagt, habt ihr den Mut, das bekennen wir. Und dann erzählen sie mir und sagen, wir waren buddhistische Mönche. Das seid ihr mit den gelben Kutten rumgezogen in den Straßen, habt da Brot gebettelt. Das machen ja die buddhistischen Mönche. Ja, wir waren da mit unserer Mönchskutte. Ja, wenn wir seid ihr Christen geworden? Hat euch vielleicht die christliche Gemeinde imponiert? Sagen, nein, die haben wir verachtet. Haben euch die Pfarrer angesprochen? Nein, die haben wir verachtet. Hat euch die Musik angesprochen? Nein, wir konnten das gar nicht hören. Was hat euch denn gezogen? Warum seid ihr Christen geworden? Und dann erzählt sich, und laufen bei vielen die Tränen runter. Als wir das erste Mal von Jesus gehört haben, dass der Himmel aufgegangen ist und Gott einen Retter gesandt hat, der Trost Israels. Einen, der uns löst, uns, die wir gebunden waren, die nie rauskommen. Die Buddhisten, die haben ja gar keine persönliche Heilshoffnung. Die wollen ja ins Nirvana, ins Nichts, sich auflösen. Konfuzius, die kennen gar keinen Himmel. Aber wie ich das erste Mal gehört habe, ich bin von Gott geliebt. Und dann, als ich das erste Mal ein Neues Testament in der Hand hatte, wenn Sie einmal wüssten, was die Botschaft des Heils ist für die Völker der Welt. Ich bin immer wieder traurig, wenn ich in Missionszeitschriften immer bloß von materieller Hilfe lese. Das macht doch das Rote Kreuz auch. Das machen die Ärzte ohne Grenzen auch. Das macht doch die Kreissparkasse auch oder das Fernsehen mit ihrer Sammlung. Wir sind die, die zu dem allem, das machen wir nebenher auch und haben die Mission immer gedreht, aber immer das Wort von Jesus haben müssen, weil die Menschen eine Bekehrung brauchen, das Licht, das ihnen leuchtet, die Hoffnung, die sie haben im Leben und im Sterben, dass es einen Heiland gibt. Und dass es eine Erlösung und eine Rettung gibt. Für mich war es ja der größte Schock meines Lebens. Als ich mein Studium in Tübingen fertig hatte, war ich 22 Jahre alt. Und ich wollte in die Mission. Und ich habe mich sofort angemeldet in der Basler Mission. Das war im Jahr 1961. Da war ein Kurs für Missionsbewerber. Eine Woche lang waren wir im schönen Basler Missionshaus und dann hat man uns erklärt, wir schicken keine Missionare mehr aus. Warum nicht? Aber weil weiße Missionare sowieso ein Unglück sind, das sollen die jetzt selber machen. Dann sagte einer dieser Leiter, der hat Mitleid mit mir gehabt, der hat gemerkt, ich war enttäuscht, Sie können ja als Akademieleiter nach Kamerun gehen. Ich will kein Akademieleiter werden. Das merken Sie ja, ich will das Evangelium von Jesus predigen. Das ist meine Lebensaufgabe, da hat mich Gott berufen mit meiner Bekehrung. War mir ganz arg schwer, bis einer mir sagte, dich brauchen wir als Missionar auch in Württemberg. Ich wollte eigentlich nicht in die Kirche einsteigen, da habe ich selber so viele Probleme. Aber es war der Weg Gottes. Aber seitdem leide ich darunter, dass viele Missionsgesellschaften immer wissen, dass die größte Sache ist von den Vätern her, das ändert sich auch nicht durch den Generationen, erst recht im 21. Jahrhundert ist das Allergrößte, allen Völkern der Welt das Evangelium zu predigen. Und da hat unser Herr mir geschenkt, dass ich neben meinem Pfarramt her auf einmal eine Aufgabe bekam, da wundere ich mich heute noch. In 120 Ländern der Welt dürfen wir die Christen stärken. Zuerst in der Sowjetunion in der Verfolgung und dann in Laos, in Kambodscha und so wunderbar. Ach, wissen Sie, die letzten vergessenen Völker, wo waren denn die? In Zentralasien. Das haben die meisten gar nicht gewusst. Bis zum Jahr 1989 ist in Zentralasien noch nie für die Völker dort das Evangelium von Jesus gepredigt worden. Samuel Zwemer, der große Moslem-Missionar, sagte immer, die letzte Aufgabe der Weltmission. Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan. Da lebten deutsche Aussiedler, die dort waren. Wir haben sie bei den Licht im Osten-Konferenzen immer gefragt, was macht ihr eigentlich für die Usbeken und für die Kasachen? Bringt ihr ihnen auch das Evangelium? Die hatten ja ihre Versammlungen immer, schöne, große Versammlungen. Dann sagten sie, ich würde auch keinen als Anhalter mitnehmen, die stinken so nach Knoblauch. Wissen Sie, warum man Menschen das Heil vorenthält in Jesus? Und als die Wende kam 1989, die große Wende, und das Sowjetreich zerfallen ist und Kasachstan und Kirgisistan und Tadschikistan selbstständige Staaten wurde, ich erinnere mich noch, wie eine Missionarin zurückkam und sagte, Sie ahnen gar nicht, wie in Tadschikistan die Türen offen sind. Die Menschen wollen das Evangelium von Jesus hören. Und da waren zwei Deutsche, die sind nicht ausgesiedelt, obwohl das ja verlockend war. Hier kriegt man ein Häuschen und kann neu anfangen mit der Familie in der Freiheit. Heinrich Voth in Kirgisien, der hat gesagt, so jetzt fangen wir an und bringen den Muslimen, sind ja alles Muslime, dort das Evangelium von Jesus. Und dann kamen sie bei uns immer bei Heinrich Voth. Und Franz Thiessen, der war in Almaty, in Kasachstan, die sagten immer, könnt ihr uns von Hilfe für Brüder wieder Bibelteile geben, Johannesevangelium, wir wollen das verteilen und den Muslimen sagen, hör doch auf mit dem Blödsinn, sagt ich. Die Muslime verbrennen das, machen Feuer damit im Ofen. Sagt kein einziger, es liegt im Ehrenplatz. Die haben Ehrfurcht vor Gott. Und dann weiß ich noch, wie er kam und geklingelt hat, sagt, noch im Treppenhaus hat er gerufen, 3 Gemeinden gibt es. Von Kasachen. Es war mir deshalb wichtig, wir haben gerade mit Licht im Osten das immer wieder beredet, da waren ja die Rundfunksendungen von Transworld Radio, wir haben keinen gläubigen Kasachen gehabt, der mit seiner natürlichen Sprache die Sendungen sprechen konnte. 3 Gemeinden und dann hat er gerufen, einmal 150 Gemeinden und dann hat er mich eingeladen. War alles noch vor 25 Jahren. Nach der Wende hat er gesagt, wir haben eine Konferenz einheimischer Prediger, lauter Kasachen, Kirgisen, Usbeken. 450 in der Stadt Almaty und ich durfte dort predigen. Inzwischen gab es schon Prediger, die ihre Ausbildung erhalten hatten. Und das läuft inzwischen, ist überall Verfolgung. In Kirgisen schreckliche Verfolgung. Weil der Staat will das nicht, die Finsternis dieser Welt will es nicht. Und die Menschenrechte gelten nicht fürs Evangelium, das wissen Sie. Die gelten auch für uns Christen in vielen Teilen der Welt nicht. Darum sind die Christen verfolgt. Aber überall, wo die Christen verfolgt sind, wächst die Jesusgemeinde. Weil das Bekenntnis so laut und so einfach ist, weil man nicht um irgendwelche Vorteile willen Christ wird, sondern weil allein das Evangelium uns treibt. Mich hat das immer auch interessiert bei den Chinesen. Die chinesische Mission war eine der schwierigsten, weil die Chinesen so weise Leute sind, das Evangelium dort anzunehmen. Was war das für Hudson Taylor, die große Arbeit mit der Mission, die er begonnen hat? Und das alles zu organisieren. Und dann kam die große Christenverfolgung unter Mao Zedong. 51. Es gab etwa 750.000 Christen, katholisch, evangelisch. Es war eine Riesenzahl, 750.000 in dem China, die alle sich bekehrt hatten und dann wurden alle verfolgt. Dann kam Mao Zedong und dann kamen die Roten Garden und dann wurden die Kirchen geschlossen und die Christen und die Bibeln verbrannt. Eine unsagbare Verfolgung begann und mitten in dieser Verfolgung drin geschah etwas Merkwürdiges, dass Jesus die Kanäle geöffnet hat, Tausende und Abertausende kamen mitten in der Mao-Verfolgung zum Glauben an Jesus. Es ist interessant, wenn die Chinesen erzählen, ich war doch auch einer, erzählte mir mal einer, ich war bei den Roten Garten, ich habe 10.000 Studenten kommandiert, wir haben da eine Kirche gestürmt, wir haben den Prediger mit unseren Stiefeln auf den Rumpf getreten, bis er gestorben ist. Und er hat sterbend für uns gebetet, Herr, öffne ihnen die Augen. Wissen Sie, was das ist, wenn die Finsternis weicht? Wir kennen es ja von den Auka-Missionaren und der ganzen Indianermission. Wir kennen es aus der Arbeit mit Sinti und Roma, wo überall heute große Erweckungen sind. In den letzten 40 Jahren hat es in der ganzen Welt eine große Erweckung unter den Völkern gegeben. Es gibt heute keine Nation der Welt, wo es nicht eine Christengemeinde gibt. Eine Jesusgemeinde, ich sage das immer gern Jesus-Leute, weil das geht mir nicht um die Konfession Presbyterianer oder Lutheraner oder Calvinisten oder Anglikaner. Jesus-Leute, die auf Jesus ihre Hoffnung setzen, das ist eigentlich das typische Wort, das wir gebrauchen sollten. Und dann erzählen sie, wie sie alle durch diese Verfolgung hindurchgegangen sind. Professor Grüber, der große Medizinprofessor im Punjab in Indien, der viele indische Ärzte ausgebildet hat, ein Pathologe, der Leichen seziert hat, war ein großer Mann in der deutschen Missionsgemeinschaft mit Bruno Herm. Der hat mir schon damals gesagt, in Asien gibt es keine Bekehrung eines Menschen, ohne dass er durch ein Martyrium durch muss. Der eigene Vater brennt sein Haus ab, so ist in Indien oft. In Indonesien, der eigene Vater überschüttet seinen Sohn mit kochendem Wasser. Du musst deinen Glauben aufgeben. Und dann kommen die und erleben die Macht von Jesus. Und das ist das, was der Simeon schon gesehen hat, das Licht der Heiden. Jesus ist für die Völker da. Und darum ist das so wichtig mit der Weltmission. Das hat vorhin Rainer Wörth so lieb gesagt von dem Buch, das ist von mir ein Vermächtnis. Und wissen Sie, wie ich es immer mache, so Kapitel mit 2-3 Seiten, mit so ein bisschen interessant, dass auch junge Burschen das lesen können. Das Buch, 350 Seiten, wie das alles war. Da war ein Schuhmacher, William Carey, bei den Baptisten. Und er hatte auf der Baptistenkonferenz, wo die Gemeinde zusammenkam, die Synode, hat er gesagt, wir müssten eigentlich Mission treiben in den fernen Ländern. Das hat ja keinen Wert, wir schicken die Kaufleute aus, dass sie uns die billigen Waren bringen und dass wir dort verkaufen. Mach den Raum deines Zeltes weit, dieses Wort von Jesaja hat er benutzt. Wir müssen die Heringe, das Zelt weit machen, damit die Völker kommen können zum großen Gastmahl. So steht es doch im Gleichnis von Jesus, einladen, dass sie kommen können. Dann sagte die Synode, du bist ein unverbesserlicher Enthusiast, ein Spinner. Und William Carey, ohne jede große Bildung, ist hinausgegangen und hat in Serampur gearbeitet und hat eine Universität begründet. Er hat die Bibel in 10 asiatische Sprachen übersetzt und die Wörterbücher geschrieben, in die schwierigsten asiatischen Sprachen, die es gibt, indische Sprachen. Hat Ehrendoktor bekommen und bei einem Empfang von Diplomaten sagte einer, ist das wirklich wahr? Sie waren bloß Schuhmacher. Und er sagt, nein, ich war nicht Schuhmacher, ich war Schuhflicker, nicht mal Schuhmacher. Aber Jesus begabt die Unbegabten. Das ist das Geheimnis der Weltmission. Und wenn Sie das mal lesen, wie Jesus Frucht schafft. Und jetzt wundern wir uns nicht, während in der Welt der große Aufbruch zu Jesus ist. Unter allen Völkern, Nordkorea. Und ich sage das schon, Usbekistan, wo auch so eine grausame Verfolgung heute herrscht. Oder Iran. Ich treffe einen Iraner, der ist gläubig. Und ich sage, du weißt doch, dass im Koran drinsteht, du musst sterben, wenn du vom Glauben Mohammeds abweichst. Allahs. Da sagt er, mach doch nichts, ich habe doch Jesus. Das brauchen wir wieder in unseren Gemeinden. Das Zeugnis der Weltmission in unseren Tagen. Und sie können alle Zeitschriften abbestellen, wo nur vom Geldsammeln drin steht. Das volle Herz gibt gern das Geld, da brauche ich gar keinen Aufruf dazu. Die Gläubigen geben gern, wo sie mit ihrem Geld dafür sorgen können, dass Menschen in den Himmel kommen und das Heil finden. Da wollen wir helfen. Wir wollen die Geschichten hören, wo das heute geschieht, wo sind heute Aufbrüche, Glaubensaufbrüche. Vor vielen Jahren, als ich damals begonnen habe, auch mit der Arbeit für Hilfe für Brüder, da war in den Kirchen das große Wort der Weltrevolution. Und besonders in Lateinamerika, da waren diese großen Diktatoren. In Kuba hat es angefangen und in Mittelamerika und in Brasilien, da war überall das Wort von der Revolution ganz groß. Was ist heute draus geworden? Kein Mensch spricht mehr davon. In Lateinamerika hat es eine Evangeliumsbewegung gegeben, eines ungeahnten Ausmaßes, in einem Jahr auf zweistellige Zuwachsraten. Die katholische Kirche ist dort sehr schwach in der seelsorgerlichen Betreuung. Das ist bei vielen das Christentum wie ein Aberglaube, mit ganz schrecklichen Vermischungen, mit dunklen Kulten, mit dem so schwarzen Geheimkulten wie auf Haiti und wo wir das überall haben, auf Kuba und so weiter, ganz schlimm. Und das Evangelium wurde die betreibende Kraft, die treibende Kraft für das neue Leben. Und plötzlich der Macho, das ist bei den Lateinamerikanern der Mann, der die Familie ausnützt, der hurt, der trinkt, der verspielt sein Geld, wird plötzlich ein treusorgender Familienvater. Da hat sich die Gesellschaft verbessert, da hat das Geld verantwortlich ausgegeben, da hat sich um die Kinder gekümmert. Und ganz Lateinamerika hat sich ganz wesentlich verändert. Alle Länder Lateinamerikas sind in dieser großen Bewegung ergriffen worden. Chile, ganz starke Evangeliumsbewegung. Ich habe das erste Mal, wie ich da war, in Guatemala, habe ich das gar nicht begriffen. Da sah ich am Sonntagmittag, nach 4 Uhr sind alle Leute, junge Leute, wenn sie rumgelaufen, Gitarre in der Hand und die Bibel. Da sagte ich meinem Begleiter, was ist das? Ja, die gehen jetzt alle, da war Sala Evangelica, also evangelikaler Saal. Waren lauter Freikirchen, die entstanden sind. Da haben wir bei uns die Zeitung geschrieben, so alles vom CIA bezahlt. Das war so eine Floskel. Der CIA, den widert man überall, der ist dahinter. Nein, es ist eine ganz wunderbare Evangeliumsbewegung. Und bis heute senden Missionare aus nach Europa, nach Spanien, nach Portugal. Wissen Sie, dass Europa das am schlechten evangelisierteste Land ist, etwa auch Belgien. In Frankreich hat nur jede 12. Familie eine Bibel überhaupt im Haus. Und das ist in Belgien noch schlimmer. Und wie sieht es inzwischen bei uns in Deutschland aus? Und ich freue mich, wie die Afrikaner sich überlegen, wie sie ihre Gemeinden ausdehnen können. Ich behaupte schon in Stuttgart, wo es so viele Ausländergemeinden gibt, gehen sonntags mehr Leute in die Kirchen der Ausländer, der Afrikaner und der Chinesen, als Deutsche in die deutschen Kirchen in Stuttgart. Wir haben Land der Erweckung. Und als neulich die chinesische Gemeinde ihren Gottesdienstraum gekündigt bekam, war keine Stuttgarter Gemeinde fähig, ihre leerstehenden Säle für die gläubigen Jesusleute aus China, die hier als Studenten sind, zu öffnen. Kümmern Sie sich mal drum um diese Gemeinde. Sie werden staunen, was Gott heute tut in unseren Zeiten, weil das ein Licht ist, das Heil, das kommt. Und die Geschichten, ich denke an Ludwig Nommensen, da war ein Kind, ein Sohn vom Schleusenwärter in Nordstrand, die schmorte so oben bei Pellworm. Und wie ein Kind war, ist ein Fuhrwerk über seine Beine gefahren. Und der Arzt sagt, er kann nie mehr laufen. Und der Bub sagt, heilend, wenn du mir doch einmal gibst, dass ich laufen kann, ich gehe. Und das Wunder passiert. Er wird geheilt. Und er bewirbt sich bei der Mission und die sagt, wir brauchen dich nicht. Er ist auf eigene Faust ausgereist. Und dann ist er dort angekommen bei den Kopfjägern in Indonesien. Und die sagten, wir wollen dich nicht, geh. Sehr interessant, er ist am gleichen Tag geboren, wo die ersten 5 amerikanischen Missionare dort ermordet wurden. So sind oft die Pläne Gottes. Und er ist gekommen, sagt, ich bleibe. Der Zauberpriester hat sein Essen vergiftet. Er hat gegessen und den Rest dem Hund gegeben. Der Hund ist gestorben, er hat das gemerkt, das Essen war vergiftet. Und da war ein großes Fest mit Zehntausenden dieser Dayaks, dieser Kopfjäger, wieder diese Köpfe sammeln und in der Sonne dörren. Da sagt er, ich gehe hin und sage, bleib weg, die werden dich umbringen. Und dann haben die ihre Gesänge gemacht und ihre Speere hochgehoben. 10.000 Dayaks im Rausch der Ekstase. Und dann rief sie, heute muss der weiße Mann sterben. Und was macht Ludwig Nommensen? Ein schlichter Mann von Nordstrandischmoor. Er springt unter diese ekstatischen Dayaks und ruft, das ist nicht Gott, das ist Satan. legt eure Speere weg. Ist eines der christlichsten Gebiete Asiens geworden, durch den Dienst von Ludwig Nommensen. Erst heute ist die liberale Theologie wieder eingedrungen und hat die Gemeinden vergiftet. Das ist ganz furchtbar. Die Asiaten und die Afrikaner haben gesagt, das war ein Anfang von unserer Arbeit von Hilfebrüder, wir schicken niemand mehr nach Europa. Sie kommen alle versaut zurück, auch die Theologen. Und die Frauen, die wollen einen Kindergarten und ein Auto haben, die haben hier riesige Ansprüche zum Leben und einen Fernseher. Und dann haben wir die Ausbildungsstätten dort gegründet. Heute kann man überall in Afrika einen evangelikalen Doktor machen, auf höchstem Niveau. Die Hochschulen, auch in Asien. Sie müssen gar nicht mehr zu uns, weil diese Theologie nicht zu Gott führt. Und sie wollen ihre biblische Theologie selber haben. Was ist das wunderbar, was Gott dort geschaffen hat? Lassen Sie mich hier einfach abbrechen, wenn Sie es interessiert. Lesen Sie es doch nach. Die alten Geschichten oft haben Sie. Und die neuen Geschichten, die da hinzukommen, der Aufbruch in Äthiopien, Bruder Büschler von der Deutschen Missionsgemeinschaft, genauso, wo die hinkamen. Keiner von der Regierung ging dorthin, weil die jeden massakriert haben. Und Bruder Büschler ging hin und das Evangelium brach durch. Wir kennen es doch bei den Geschichten der OK-Missionare. Wo stehen wir heute? Das ist mir so wichtig, zum Schluss noch ein Licht zu erleuchten. Die Heiden, die Türen zur Weltmission sind noch offen wie noch nie. Wir sind auf einer Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn, wo ich Reiseleiter sein durfte in meinem Ruhestand, sind wir in die Mongolei gekommen. Und da hat uns die Reiseleiterin in die buddhistischen Tempel geführt. Das sind in der Mongolei die Tempel vom Dalai Lama. Der Dalai Lama, der ist ja immer der gern gesehenste Gast auf den Kirchentagen. So ein lieber Patenonkel, der immer so lieb grinst. Aber da habe ich erst mal gesehen, was da drin geschieht an Finsternis. Da sind lauter Zeichnungen drin, die Leute angefangen von der kalten und heißen Hölle, wo Leute in Kochtöpfen gesiedert werden. Ich habe die Touristenführer gesagt, sagt, ja, das ist Buddhismus. Wir müssen durch die Strafen hindurch. Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Wie ist das bei euch? Können wir Missionare schicken? Wissen Sie, was die Reiseleiterin gesagt hat? In der Mongolei ist noch nie ein Missionar abgelehnt worden. Sie können kommen, die Menschen warten darauf, dass ihnen ein... Heute! Wie wenig sind in der Mongolei, ohne jede Reisebeschränkung. Das Visum kriegt man sofort in diesem Buddhismus, der nicht so lieb ist, wie der Dalai Lama ihnen zulächelt, sondern der unheimliche Angst vor der Hölle hat. So was Schreckliches, wo die Leute in Höhlen drin sitzen, lauter Eiszapfen da, die sitzen da nackig drin, alles gemalt, die Angst vor der Hölle, weil es keine Erlösung gibt. Es gibt ohne Jesus kein Heil, keine Rettung, keinen Frieden mit Gott. Wie wird es bei uns weitergehen? Lassen Sie mich mit dem schließen. Es waren einmal auch bei uns Zeiten, wo die alten Germanen sich bekehrt haben, der Wodan, war eine schreckliche Kultur, das die alten Germanen hatten. Und dann ist das Evangelium gekommen. Und unser Land hat etwas erlebt. Hospitäler wurden gegründet, Nächstenliebe ist gemacht worden, Universitäten wurden gebaut. Das Evangelium hat eine Spur des Lebens gemacht. Die Menschenrechte, Solidarität, alles das ist eine Frucht christlichen Glaubens, dass man den Schwachen ehrt. Die Griechen haben die schwachen Kinder, die missgeboren waren, in Sparta in die Sonne gelegt, dass sie sterben, dass sie verdorren. Das Evangelium hat auch für die Heiden hier ganz viel gebracht. Wir haben eine christliche Kultur, Johann Sebastian Bach und Händel und was wir alles haben, Denker und Dichter. Aber wissen Sie, dass das nie mehr wiederkommt? Sie brauchen auch nicht träumen von einem christlichen Europa. Nicht ohne Grund haben die in ihrer Verfassung den Gottesbezug abgelehnt. Sie wollen das nicht. Sie brauchen auch nicht nachheulen. Es wird nicht eine nachchristliche Zeit werden, sondern eine antichristliche Zeit, in der wir leben. Und Sie werden das in den nächsten Jahren erleben, aber wir wollen unseren Mund auftun, solange wir das noch haben. Wir wollen nicht schweigen von Jesus. Das Christentum als ein Dach über unserem Volk ist weggespült. Im Gegenteil, unsere Kinder werden in den Schulen schon gelehrt, dass sie das Größte sind. Yes, we can, wir sind Menschen. Aber in dieser Zeit wird es umso wichtiger, dass wir Gemeinden haben, wo eine persönliche Christusentscheidung vorliegt. Wir werden nicht hineingeboren und hineingetauft durch eine Babytaufe. Wenn das Wort der Bekehrung fehlt und der persönlichen Umkehr und der Glaubensentscheidung, wird das sein und das wird das letzte Zeichen sein, in dem wir sind. Aber eine Gemeinde, und das sagt es uns die Offenbarung, die unter dem Schutz von Jesus steht, wenn sie sein Wort bewahrt und den Jesus-Namen bewahrt, weil das Heil allein ist, in aller Schwäche und Ohnmacht. Wir brauchen nicht das Geld, wir brauchen nicht die großen Namen, sondern wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. Und dann wird es auch durch die letzte große Trübsal hindurchgehen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht sein wird die ganze Welt. Sei es, dass die Finsternis im Trotzen wütend schnaubt, sei es, dass sie wähnt, mit ihrem giftigen Biss hätte sie ihm viel geraubt, die Seinen lässt in Not und Grämen sich unser Held, Jesus, niemals nehmen. Ja, Jesus siegt. Amen. Lieber Herr, wir danken dir, dass dieser Simeon das schon gesehen hat. Und wir sind oft so blind. Und wir hören all die Berichte und danken dir, wie wir das heute hören, in der ganzen Welt, wie Menschen herauskommen aus Zauberkult und Aberglauben, aus den Bindungen der Finsternis. Herr, wir wollen zunächst für unsere junge Generation bitten, die so gefangen ist, in ihren Trieben, auch in all den Mächten, in den Geldmächten, die oft in ganz schrecklichen Verirrungen in ihrer Seele leben. Herr, du kannst die Macht des Teufels brechen. Du bist dafür gestorben und in die Welt gekommen als ein Heiland der Völker. Und wir freuen uns darauf, wie das einmal sein wird, vor deinem Thron in der Schar aus allen Nationen, Völkern und Sprachen. Wir danken dir, dass du die Weltmission deiner schwachen Zeugen so gesegnet hast. Auch wenn das Geld immer gefehlt hat, du warst da, das war das Wichtigste. Und du hast durch schwache Menschen dein Reich gebaut. Und wir wollen das in diesen Tagen auch erleben, wie du bei uns, wo wir wohnen, dort durch uns Gemeinde baust. Herr, bevor du uns heimholst in deinen Frieden, wollen wir noch einige von deinen Feinden zu dir führen. Auch einige von unseren Enkeln und Kindern, durch unser schlichtes Zeugnis. Herr, du kannst die Türen auftun. Und du hast das getan an den finstersten Stellen der Welt. Du hast auch in der kommunistischen Verfolgung deine Gemeinde erhalten, auch in der Verfolgung Mao Zedongs. Sein Wachstum entstand auf über 130 Millionen Jesusjünger in China heute. Das hast du getan. Dein Wort kommt nicht leer zurück, Herr. Lass es doch auch jetzt in den Weihnachtsgottesdiensten geschehen, dass Menschen dich finden. Amen.